Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
Bei einem Bandscheibenvorfall tritt zwischen den Wirbeln der weiche Kern der Bandscheibe aus. Dadurch entsteht Druck auf die umliegenden Nerven und das wiederum verursacht Schmerzen oder neurologische Ausfallerscheinungen, wie etwa Kribbeln oder Lähmungen. Auch wenn wir bei einem Bandscheibenvorfall als erstes an den unteren Rücken denken, er kann auch im Bereich der Halswirbelsäule auftreten. Darüber spreche ich mit Dr. Harilaos Christopoulos. Er leitet die Abteilung Wirbelsäulenchirurgie in der privaten Athos Orthopa-Klinik Köln. Herr Dr. Christopoulos, was sind denn eigentlich die häufigsten Ursachen für einen Bandscheibenvorfall der Halswirbelsäule?
Ja, ähnlich wie im Bereich der Lendenwirbelsäule spielt die Haltung eine große Rolle. Frühere Traumata mit Mikroverletzungen, Haltungsschaden, das sogenannte Handynacken, soll demnächst auch eine große Rolle spielen. Das ist ja das tägliche Problem mehr oder weniger. Und natürlich genetische Prädispositionen, Veranlagung, Bindegewebsschwäche, hormonelle Umstellungen. Meistens sieht man das aber allerdings eher bei älteren Patienten. Das heißt, ab dem 60. Lebensjahr wird es deutlich häufiger mit dem Nachweis von Bandscheibenvorfällen, sowohl im Bereich der Lendenwirbelsäule als auch im Bereich der Halswirbelsäule.
Nun kennt man ja Verspannungen auch im Bereich der Halswirbelsäule. Was sind denn Symptome, die typisch sind für einen Bandscheibenvorfall in der Region?
Typisch wäre ich vorsichtig. Die Patienten haben fast alle Nackenschmerzen. Der Schmerz strahlt meistens im Bereich der Schulterblätter in beiden Richtungen oder zwischen den Schulterblätter. Und je nachdem, wenn eine Kompression an der Nervenwurzel vorliegt, geht der Schmerz natürlich auch entsprechend in den oberen Extremitäten, rechts, links, je nach Befund. Wir sprechen dann von dermatombezogenen Beschwerden und die Leute haben entsprechende passagiere Taubheitsgefühle, Kribbelmissempfindungen an den entsprechenden Fingerkuppen.
Wie wird denn ein Bandscheibenvorfall der Halswirbelsäule diagnostiziert? Also welche Untersuchungen müssen Sie vornehmen?
Ja, als erstes kriegt man natürlich den Verdacht aufgrund der Anamneseerhebung. Dann wird der Patient klinisch-neurologisch untersucht. Dann fallen Reflexdifferenzen auf, Gefühlsstörungen, gegebenenfalls auch muskuläre Defizite. Anschließend wird ein Kernspintomogramm durchgeführt, also ein MRT. Unterstützend dazu sollte man eigentlich je nach Alter des Patienten auch Röntgenaufnahmen machen, um Instabilitäten festzustellen oder die Knochenbeschaffenheit besser darstellen zu können. Das Computertomogramm ist der Primärdiagnostik eines Bandscheibenvorfalls eher sekundär, es sei denn, der Patient hat einen Herzschrittmacher oder ähnliche metallische Implantate, da musste man auf MRT verzichten, da sollte man ein Computertomogramm, sprich ein CT machen.
Und wie geht es dann weiter? Also in welchen Fällen würden Sie bei einem Bandscheibenvorfall der Halswirbelsäule zu einer konservativen Behandlung raten und wann wäre aus Ihrer Sicht eine Operation sinnvoll?
Ich rate prinzipiell initial zu einer konservativen Therapie, es sei denn, es liegen irgendwelche gravierenden neurologischen Störungen vor. Unter konservativer Therapie versteht man eine Kombination aus oralen Schmerzmitteln, Injektionstechniken und Physiotherapie, physikalische Maßnahmen. Eine Operation ist erforderlich, wenn grobe neurologische Störungen vorliegen, das heißt auch mittelgradige Schwäche nehmen wir zunächst erstmal in Kauf, je nach Schmerzsituation des Patienten natürlich, das muss immer individuell entschieden werden. Wenn myelopathische Beschwerden vorliegen mit Gangstörungen, Extremfällen oder Mastarmentleerungsstörungen, dann ist die Operation unabdingbar.
Nun ist ja eine Bandscheibenoperation im Bereich der Lendenwirbelsäule ein sehr häufiger Eingriff. Wie unterscheidet sich davon denn dann eine Operation der Bandscheibe im Bereich der Halswirbelsäule?
Unterschiedlich ist eigentlich der Zugang. An der Lendenwirbelsäule werden die große Mehrheit der Operationen von hinten, sprich von dorsal, durchgeführt. An der Halswirbelsäule ist es andersrum. Die Mehrheit der Operationen werden von vorne, also durch den Hals, durchgeführt. Und das hat folgenden Grund. Das hat eher mit der Anatomie zu tun. Dadurch, dass die Vorfälle meistens im Spinalkanal liegen, ist es besser von zentral, da ist man schneller dran an der Pathologie. Und das Letzte, was man sieht, ist das Rückenmark. Und andersrum wäre das, wenn man es von hinten angeht, dann hat man das Rückenmark sozusagen im Wege. Da kann man das schlecht zur Seite nehmen, um an die Pathologie ranzukommen. Damit haben wir den großen Unterschied an dem Zugang, an dem operativen Zugang.
Ist denn trotz dieses Zugangs von vorne durch den Hals ein minimalinvasiver Eingriff möglich oder bietet sich das in dem Fall nicht an?
Das ist ein minimalinvasiver Zugang möglich. Mittlerweile sind auch endoskopische Verfahren sehr weit gekommen, aber auch die klassische offene mikrochirurgische Verfahren, dadurch, dass man zwar sehr wichtige Strukturen von vorne hat, die einem vor der Nase liegen, sage ich mal vorsichtig, die müssen aber vorsichtig zur Seite genommen werden und da werden kaum Muskeldurchtrennungen. Dadurch ist das operative Trauma sowie auch der postoperative Schmerz sehr, sehr gering.
Können Sie vielleicht einmal für die Patientinnen und Patienten den Prozess beschreiben? Also wie läuft so eine Operation an der Bandscheibe der Halswirbelsäule ab?
Wir gehen erstmal vom zentralen Zugang aus. Der Patient kriegt eine Vornarkose, der wird entsprechend gelagert mit etwas heruntergezogenen Schultern. Je nachdem, wo man da ran muss. Manchmal ist die Pathologie ziemlich weit unten, kurz vor dem Brustbein. Da muss man dann entsprechend richtig gut lagern. Dann wird ein kleiner Hautschnitt, entweder in Quere oder in Längsrichtung gemacht. 4 bis 5 Zentimeter, je nachdem, was man dann operieren möchte. Anschließend werden die ganzen bindegewebige Strukturen, einschließlich Speiseröhre, Luftröhre, Halsschlagader etc., Schilddrüsenloge zur Seite genommen. Da ist man ziemlich schnell, praktisch mit dem Finger, sage ich mal vorsichtig, direkt auf der Wirbelsäule. Da mussten nur diese ganz wichtigen Strukturen durch einen entsprechenden Sperrer weggehalten werden während der Operation, damit der Operateur seine Arbeit verrichten kann. Anschließend wird das pathologische Segment und der Röntgenbild identifiziert. Da wird die Bandscheibe von vorne ausgeräumt. Und je nachdem, was letztlich in der Tiefe vorliegt, entscheidet anschließend der Operateur, ob das Segment fusioniert wird oder ob eine künstliche Bandscheibenprothese eingesetzt wird. Das Ganze findet unter dem Mikroskop statt. Das heißt, wir reden von einem offenen mikrochirurgischen Eingriff.
Wenn Sie sagen, Sie müssen natürlich die Strukturen, die auf dem Weg zur Wirbelsäule liegen, zur Seite räumen, wie steht es denn um Risiken oder mögliche Komplikationen bei diesem Eingriff?
Wenn man den Aufklärungszettel, den man lesen und unterschreiben muss, liest, kriegt man eher Kopfschmerzen, da will man definitiv gar keine Operation haben. All das, was ich gerade genannt habe, kann rein theoretisch verletzt werden. Das Risiko ist aber sehr, sehr gering, dadurch, dass der Zugang stumpf ist und diese wichtigen Strukturen ziemlich sicher am erfahrenen Operateur identifiziert werden können und zur Seite genommen werden, ist das tatsächliche Risiko sehr, sehr gering. Ausschließen kann man natürlich nichts. Auch in der Tiefe, wenn man dann vor dem Rückenmark die Pathologie entfernt, kurz vor der Implantation des Cages oder der Bandscheibenprothese, ist es letztlich so, dass man das alles sehr, sehr behutsam durchführt und die Nervenstrukturen schützt, um Komplikationen natürlich zu vermeiden. Ich will ja jetzt nicht in die Einzelheiten gehen, da ist es ja pro mögliche Verletzung einer Struktur auch ein entsprechender Prozentsatz. Dann würde das Gespräch aus dem Ruder laufen. Und ehrlich gesagt, da muss man das Gesamtrisiko betrachten. Und das liegt da circa so bei 1 bis 2%.
Und wie geht es den Patientinnen und Patienten hinterher? Also wie steht es nach der OP mit Schmerzen, der Bewegungsfähigkeit und natürlich auch der Rückkehr in den Alltag?
Den Patienten geht es anschließend erstaunlich gut. So gut, dass man die eigentlich eher zurücknehmen muss. Sie verstehen, man hat auch eine gewisse Angst und Respekt vor der Operation. Und wenn alles gut läuft, ist die Euphorie entsprechend groß und man möchte direkt Bäume ausreißen und Sport treiben und die Klinik verlassen, 2 Stunden nach der OP. Das funktioniert natürlich nicht. Da muss man die Patienten etwas, ja, an die Brust nehmen und denen zeigen, wo es lang geht. Aber das spricht dafür, dass tatsächlich ein sehr dankbarer Eingriff ist, weil durch das minimalinvasive Vorgehen und den Zugang von vorne kaum Muskulatur und Weichteile verletzt werden. Dadurch ist das postoperative Trauma bzw. der Schmerz entsprechend gering. Und wenn man in der Tiefe dann die nervalen Strukturen freigelegt hat, haben die auch die Beschwerden, wofür die gekommen sind, die ausstrahlenden Beschwerden, die Taubheitsgefühle, die sind meistens direkt weg. Und wenn die Fingerkuppe noch etwas taub ist, dann kann man damit erstmal leben. Und eigentlich erfahrungsgemäß besser ist das auch in den nächsten Wochen bis Monaten nach der Operation. Insofern sind die Ergebnisse richtig gut.
Wie sieht denn die Nachsorge bzw. die Rehabilitation nach dieser Behandlung aus? Was gehört dazu?
Ja, die Frage ist, was versteht man unter Rehabilitation? Ein Patient, der ohne neurologische Störungen nur in Anführungszeichen mit Schmerzen den OP geht und anschließend auch diese Schmerzen nicht mehr hat Und das Trauma ist ungefähr 4 Zentimeter lang und in der Tiefe hat man einen Muskel ein bisschen zur Seite genommen. Dann kann man von Rehabilitation, glaube ich, nicht sprechen. Leute, die neurologische Störungen haben, die anschließend zwar besser geworden sind, allerdings noch nicht hundertprozentig zufrieden sind, die muss man natürlich dann entsprechend nachbehandeln. Meine Patienten kriegen während des stationären Aufenthaltes einige Übungen gezeigt bekommen, die sie eigentlich selbstständig die nächsten 3 bis 4 Wochen nach der Operation durchführen müssen. Circa 4 Wochen nach der Operation kontrolliere ich sie wieder, sehe ich sie wieder, untersuche ich nochmal nach. Wir machen neue Röntgenaufnahmen, um zu gucken, wie die Implantate sitzen. Anschließend bekommen die von mir Rezepte für eine reine ambulante physiotherapeutische Behandlung mit manueller Therapie, Krankengymnastik, Gerätetraining, Wärmemassage, physikalische Maßnahmen, das ganze Programm. Und dadurch sind die ungefähr 2 bis 3 Monate unterwegs.
Sie hatten ja eben schon kurz gesagt, die Behandlungserfolge sind gut, wenn man eine Operation wählt. Wie steht es denn im Vergleich? Also hat man auch Chancen auf ein gutes Ergebnis mit einer konservativen Therapie oder letzten Endes nur mit der Operation?
Wie gesagt, eigentlich ist die Domäne der Therapie eines Bandscheibenvorfalls, egal ob lumbal oder zervikal, ob an der Lendenwirbelsäule oder an der Halswirbelsäule, konservativ. Über 90% der Patienten werden konservativ glücklich. Das Problem im Bereich der Halswirbelsäule ist, dass die Vorfälle mit der Zeit zum Teil durch Knochenanbauten unterstützt werden. Dadurch ist das etwas, was nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, konservativ. Und denken wir mal, mit zunehmender Zeit nimmt diese Raumforderung zu, sodass letztlich kurz erfolgt der konservativen Therapie die Patienten wieder fällig werden. Und je nachdem, wie die Pathologie dann ist, entscheiden sich dann doch noch zur Operation. Aber damit jetzt ja keine falschen Eindrücke entstehen, die Mehrheit der Patienten werden konservativ behandelt. Es sei denn, der Vorfall ist so groß oder der Befund ist so groß, dass die Leute dann direkt Lähmungserscheinungen haben, dann muss man dann relativ schnell handeln. Und ich rede noch nicht mal jetzt von Notfällen, ich rede eher von dringenden Fällen, die man auch noch planen kann und die Operation durchaus vorziehen.
Bei den Ursachen hatten Sie ja auch die schlechte Haltung erwähnt, den Handynacken, der vielleicht auf uns zukommt. Gibt es denn etwas, was man präventiv tun kann, damit vielleicht so ein Bandscheibenvorfall der Halswirbelsäule gar nicht erst auftritt?
Ja, sich ausreichend bewegen. Da gibt es ja mittlerweile auch literaturtechnisch einige Angaben dazu, dass dadurch die Durchblutung zwar nicht der Bandscheibe, weil die Bandscheibe wird von Diffusionsvorgängen versorgt, dass der Muskulatur, der Sehnen, des Knochenapparats durchaus eine ganze Rolle spielt. Und wir müssen natürlich auch in unserem Alltag auf die richtige Haltung achten. Ernährung soll noch eine Rolle spielen, da ist die Studienlage nicht so ganz eindeutig. Wir dürfen auch letztlich auch alles machen, auch ins Fitnessstudio gehen und mit Gewichten trainieren. Aber wir müssen das richtig machen und das ist eher das Problem. Da werden die meisten nicht so wirklich, die achten nicht so wirklich drauf, die werden auch nicht entsprechend korrigiert und so entstehen dann Fehlhaltungen, Mikrotraumata, die später zu einem zervikalen Bandscheibenvorfall führen könnten.
Vielen Dank, Herr Dr. Christopoulos, für die Erklärungen.
Ich danke Ihnen auch.
Das war der Primo Medico Fachärzte-Talk mit Susanne Amrein. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.